Ja, ich habe mich dazu entschieden, mich aktuell erst einmal auf das Lukas-Evangelium zu konzentrieren. Und so hören wir erst einmal am Morgen und am Abend Predigten über das Lukas-Evangelium. Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen zum Evangelium nach Lukas, Kapitel 8. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 8. Wir lesen heute Morgen die ersten drei Verse aus diesem Kapitel. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte, und die zwölf mit ihm und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chuza, des Verwalters Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes und Erlöser, wir wollen jetzt auf dich hören und wir bitten dich, lehre uns, dass wir dich mehr lieben, dass wir dich mehr fürchten, dass wir dich mehr ehren durch unser ganzes Leben, denn du bist es würdig, dass wir mit ganzer Hingabe für dich leben und dir dienen. Und Herr, so segne uns doch in dieser Stunde durch dein Wort. Segne uns, das bitten wir, zu deiner Ehre und zum Wohl deiner Gemeinde. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Unser heutiger Abschnitt wird in Predigtserien gerne überflogen. Also man findet kaum Predigten über diese Stelle hier. Aber es gefiel dem Heiligen Geist, diese Verse niederzuschreiben. Also wollen wir sie nicht flüchtig übergehen, sondern auch sie intensiv bewegen. Denn wir lernen hier äußerst wichtige Lektionen. Zunächst einmal werden wir daran erinnert, was Christus hauptsächlich tat, als er auf Erden war. Das heißt hier in Vers 1: Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte. Also ja, der Herr Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um sein Leben zu opfern am Kreuz, das es war. Aber während er noch lebte, vor seinem Tod, was war denn sein Dienst? Was tat er denn hauptsächlich? Wir hören hier, er predigte. Er zog von einem Ort zum anderen, um zu predigen. Und das war mit seiner Hauptaufgabe. Erinnert euch nochmal an Kapitel 4, Vers 43. Da sagt der Herr Jesus: Ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Der Herr Jesus ist also dazu gesandt worden, um zu predigen. Es geht vor allem bei dem Herrn Jesus Christus darum, dass du ihn hörst, dass du von ihm lernst, dass du zu Herzen nimmst, was er sagt, dass du ihm gehorchst. Im nächsten Kapitel, Kapitel 9, da wird berichtet von diesem Berg der Verklärung und dass Gott der Vater spricht aus der Wolke, und dann heißt es in Lukas 9, Vers 35 über diesen Christus: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Es geht darum, auf Christus zu hören, auf alles, was er gesagt hat. Und was verkündigt Christus denn? Nochmal Vers 1. Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte. Christus predigte also die gute, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, die Botschaft von dem Reich Gottes. Was ist das für eine gute Nachricht? Nun, dass Gott seinen Sohn als Herrscher gesandt hat, um sein ewiges Königreich, sein Friedensreich aufzurichten, zunächst in den Herzen der Menschen. Jeder, der sich Christus unterwirft und Buße tut und glaubt, wird nicht vernichtet, sondern wird verschont, begnadigt, er wird aufgenommen in das ewige Königreich der Himmel. Und darum ist das eine gute Botschaft. Es ist eine gute Botschaft für schlechte Menschen. Dass wir Erbarmen empfangen können und Gnade und Vergebung der Schuld, Leben, ewiges Leben, dass Sünder wie wir Teil werden dürfen von diesem ewigen kommenden himmlischen Königreich, Frieden mit Gott haben, ewige Glückseligkeit für immer. Das ist die gute Botschaft, eine Botschaft der Befreiung, der Erlösung, der Rettung, des Lebens. Wer auch immer auf Christus hört, umkehrt zu dem Herrn, findet Leben und wird Teil des ewigen Königreiches. Und hier müssen wir wieder kurz innehalten. Die Frage ist, ob du auf diese Botschaft hörst. Hörst du auf das, was Christus verkündigt und nimmst du es zu Herzen und glaubst du, es hat diese frohe Botschaft auch schon dein Herz froh gemacht, dich erfüllt, dass du weißt im Glauben, du darfst Teil dieses ewigen Königreiches sein und du lebst jetzt unter der Herrschaft des Friedefürsten Jesus Christus. Dafür hat Christus täglich gearbeitet, wenn er von Ort zu Ort gezogen ist, damit Menschen, auch die größten Sünder, diese frohe Botschaft hören und gerettet werden. Darum geht es. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des Christentums, auf den Sohn zu hören und durch den Glauben an den Sohn Teil des ewigen Königreiches Gottes zu werden. Und als der Herr Jesus Christus auf Erden predigte, ging er nicht allein umher, lesen wir hier. Nochmal Vers 1. Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte und die 12 mit ihm. Das heißt, Christus wurde begleitet von 12 Aposteln, 12 Menschen, die er zu seinen Stellvertretern machte. Wir lesen in Markus Kapitel 3, ab Vers 14, und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Das heißt, diese 12 waren seine Stellvertreter, sie waren bei dem Herrn Jesus Christus, um zu lernen, also was predigt unser Meister, zu seinen mächtigen Taten zu sehen, um dann auch in seinem Namen Vollmacht handeln zu können. Ein Kapitel später, in Kapitel 9, sendet Christus dann tatsächlich seine 12 Apostel auch, um von Ort zu Ort zu ziehen, um zu predigen und mächtige Taten in seinem Namen zu vollbringen. Und darum, ihr Lieben, geht es auch heute noch. Wir sind jetzt keine Apostel, aber das muss dann immer noch das Hauptbestreben der Gemeinde sein, dass an allen Orten die Botschaft von dem Reich Gottes verkündigt wird und dass Menschen gerettet werden, versetzt werden aus dem Reich der Finsternis des Satans hinein in das Reich des Lichts des geliebten Sohnes Gottes. Das ist unser Fokus. Diese Botschaft von dem Reich Gottes zu verkündigen, damit Menschen gerettet werden und Teil dieses Reiches Gottes werden. Das heißt, was unser Land auch heute noch braucht, alle Ortschaften, alle Dörfer und alle Städten, sind Männer, die die frohe Botschaft des Reiches Gottes verkündigen. Darum wollen wir beten, daran wollen wir arbeiten. Aber dabei dürfen wir einen großen Fehler nicht begehen. Und das lernen wir ebenso durch diesen Text hier. Nämlich, dass wir dabei die Frauen übersehen. Denn auch sie haben eine entscheidende Rolle im Königreich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht einfach eine reine Männerdomäne. Das Reich Gottes wird ebenfalls gebaut durch Frauen und sie tragen Großes dazu bei. Und das dürfen wir keinesfalls übersehen. Schaut mal ab Vers 2. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau des Chuzer, des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Also Christus wurde nicht nur von 12 Aposteln begleitet, nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen. Und so etwas gab es eigentlich nicht, dass ein Rabbi auch Schülerinnen oder Jüngerinnen hatte, die ihn begleiteten. Und gerade noch hatte Lukas uns berichtet von einer großen Sünderin, die zu den Füßen Christi lag und der er Vergebung ihrer Schuld zusprach. Und nun berichtet er uns, dass sie nicht die einzige war. Das heißt, da waren noch mehr Frauen, die an Christus glaubten und die ihm folgten. Und Lukas, dieser Arzt und Historiker, der dieses Evangelium hier aufschrieb, ihm war das anscheinend sehr, sehr wichtig festzuhalten, dass auch Frauen dem Herrn Jesus Christus folgten. Und denkt daran, dass der Lukas ja schreibt unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Das heißt, es war dem Heiligen Geist wichtig, dass diese Zeilen aufgeschrieben werden, dass diese Frauen und ihre Namen für immer in der Heiligen Schrift festgehalten werden. Das heißt, der Herr ehrt hier diese Frauen und er schafft ihnen ewige Erwähnung. Und darum lasst uns nicht einfach darüber hinweglesen, denn der Heilige Geist bringt uns hierbei, dass wir den Dienst der Frauen sehen sollen und ihn auch wertschätzen sollen. Bis heute, fromme Juden, die ihr Morgengebet treu sprechen, bis heute beten Juden noch morgens diese drei Dinge. Sie danken Gott vor allem für drei Dinge. Dafür, dass Gott sie nicht als Heide geschaffen hat, sondern als Jude. Dafür, dass Gott sie nicht als Sklaven geschaffen hat, sondern als freie Menschen. Und dafür, dass Gott sie nicht als Frauen geschaffen hat, sondern als Männer. Das tägliche Morgengebet eines frommen Juden. So ein Denken war auch verbreitet in der Antike unter den griechischen Philosophen. Auch die haben solche Dinge ausgesprochen und haben Gott, also den Göttern dafür gedankt, dass sie keine Frauen sind. So ein Denken oder so eine Lehre finden wir nicht bei Christus. Ja, er hat keine Frauen zu Aposteln berufen. Er hat keine Frau dazu eingesetzt, eine Führungsrolle einzunehmen oder er hat auch keine Frau ausgesandt, in den Städten zu predigen. Das ist nicht ihre Aufgabe, aber dennoch tun sie einen enorm wichtigen Dienst, den sie zu erfüllen haben. Sie spielen eine entscheidende Rolle im Königreich Gottes. Und darum lasst uns genau anschauen, wer diese Jüngeren sind und was diese Jüngeren taten. Vers 2. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Wir lesen hier von einigen Frauen. Das heißt, einige von ihnen waren tatsächlich einst gebunden, geplagt von teuflischen und finsteren Mächten. Und dann trat Christus in ihr Leben und befreite sie von diesen bösen Geistern. Er setzte sie frei, das heißt, er rettete sie aus dem Reich des Satans und erlöste sie. Alle Finsternis musste fliehen, alles, was sie so lange belastet hat, sie waren endlich frei und sie wurden nun Teil des Königreiches Gottes. Sie erlebten die Kraft dieser frohen Botschaft an ihrem eigenen Leib. Und nun manche von ihnen heilte er von ihren Krankheiten. Das heißt, manche von ihnen litten wahrscheinlich lange unter schweren Krankheiten und manche waren vielleicht todkrank. Er heilte sie. Diese Frauen haben sozusagen die Kraft dieses Königreiches Gottes erlebt, wie es heißt in Hebräer Kapitel 6, Vers 5. Da ist die Rede davon, dass man die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt hat. Also diese Frauen erlebten einen Vorgeschmack des zukünftigen Zeitalters, des Reiches Gottes, wenn Christus in Gänze herrschen wird, indem er alle feindlichen Mächte vertrieben hat, für immer besiegt hat, alle Finsternis für immer vertrieben hat und auch alles Gebrechen und alle Krankheiten und es wird kein Leiden mehr sein und kein Tod mehr. Diese Frauen dürfen jetzt schon etwas davon schmecken, einen Vorgeschmack erhalten. Sie folgen diesem König der Könige, dem großen Herrscher und Erlöser der Welt und so erleben sie auch schon ein Stück von seiner königlichen und göttlichen Gnade und Macht. Und nun werden uns drei Frauen als Beispiele genannt mit Namen. Die erste Frau, die hier genannt wird, ist Maria. Vers 2, Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Also Maria, die Frau aus Magdalena, das war ja, Magdala meine ich, das war ein Ort am See Genezareth. Und darum nannte man sie Maria Magdalena, also die Maria aus Magdala. Und sie war einst in schlimmster Weise gebunden vom Satan. Sieben Dämonen hatten sie besessen und beherrscht. Und am Ende unseres Kapitels lesen wir dann noch von einem Mann, der ebenso besessen war. Und wir lesen, wie diese Tatsache ihn verwandelte in eine wilde, ja, ungezügelte Bestie, möchte man sagen. Und wir wissen nicht, wie sich diese Besessenheit bei Maria äußerte. Aber das muss uns klar sein. Es muss so heftig gewesen sein, dass es im Grunde ihre ganze Existenz zerstörte. Doch Christus, der König, trat in ihr Leben, dieser siegreiche Held. Er befreite ihre Seele. Er verjagte die bösen Geister. Er schlug sie in die Flucht mit einem Wort. Er kam, er rettete sie. Er ist ein mächtiger Erlöser. Und weil Christus sie so rettete und ihr so viel Erbarmen schenkte, wollte sie hinfort für ihn leben. Sie wollte ihm nicht mehr von seiner Seite weichen. Und tatsächlich, wir erfahren, sie hat Christus geliebt und ihm gedient bis ans Ende. Sie war ihm treu. Also während die Apostel, also ein Apostel den Herrn Jesus verriet, ein anderer ihn verleugnete und die anderen einfach flüchteten, erfahren wir davon, dass die Frauen treu blieben. Am Kreuz sogar standen sie. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 27, da heißt es ab Vers 55. Es sahen aber von dort viele Frauen von weitem zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren, und jetzt wird ein Name genannt, Maria Magdalena. Also Maria wurde viel vergeben, sie hat viel Gnade erfahren und darum liebt sie viel. Sie bleibt bei ihrem Herrn. Sogar als der Herr Jesus Christus starb, da wollten die Frauen dem Herrn noch weiter dienen und ihn ehren. Sie wollten sich kümmern um seinen Leichnam. Die Apostel kamen nicht zum Grab, um Christus irgendwie salben zu wollen. Aber die Frauen kamen und sie dienten. Wir lesen in Lukas Kapitel 23 ab Vers 55. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft, wie sein Leib hineingelegt wurde. Und als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben vor und so weiter. Und durch andere Bibelstellen wissen wir, Maria Magdalena war dabei. Sie blieb dem Herrn Jesus Christus treu und darum war sie auch eine der ersten Zeugen seiner Auferstehung. Als Christus auferweckt wurde, wir lesen das in Lukas 24 und in Matthäus 28, wer war denn da? Maria Magdalena. Der Auferstandene begegnete ihr. Was für eine Treue, was für eine Hingabe. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und diese Liebe sehen wir bei Maria, durch und durch. Sie gab ihr Leben hin, diesem Christus zu dienen. Diese Frau, die so ganz und gar im Bösen war, sie wird tatsächlich vor unseren Augen hier in den Evangelien zu einer wahren Glaubensheldin, zu einem Vorbild für alle. Maria Magdalena war eine Frau, die ganz und gar am Boden lag, eine Besessene. Und nun hören wir von einer Frau, die ganz und gar oben war in der Welt, in der Welt der Reichen und Schönen und Mächtigen. Johanna, Vers 3. Und Johanna, die Frau des Chuzer, des Verwalters Herodes. Also sie war die Ehefrau eines sehr wohlhabenden und einflussreichen Mannes. Er war der Verwalter des Herodes, also eine sehr hohe Position in einem Herrscherhaus. Und du weißt sicherlich, Herodes war durch und durch bösartig. Er lebte in Unzucht, er ließ Johannes den Täufer gefangen nehmen und auch enthaupten. Sie kommt also aus dem Umfeld, aus der Gesellschaft von sehr, sehr bösen Menschen. Ihr Mann war einer der engsten Vertrauten des Herodes. Er verwaltete wahrscheinlich das Vermögen von Herodes. Und wir sehen hier, selbst in dieser High Society, in die Welt der Reichen und Mächtigen, dringt diese frohe Botschaft ein. In alle Gesellschaftsschichten. Sogar dorthin dringt, in dieses Herrscherhaus, dringt das Evangelium ein. Und man möchte meinen, man möchte denken, für so eine Frau in ihrer Liga ist es im Grunde schier unmöglich, Christus zu folgen und ganze Sache zu machen mit diesem Jesus. Sie ist ja viel zu viel vernetzt in so einem gottlosen Umfeld. Der Widerstand in der Familie und in ihrem Umfeld wird doch viel zu groß sein, dieser Gegenwind. Vermutlich war ihr Mann ungläubig. Also es wird nicht erwähnt, dass er auch Christus folgte. Was meinst du wohl, wie schwer sie es gehabt hat? Aber wir lernen hier eine wichtige Lektion. Das heißt, wie schwierig deine Umstände auch immer sein mögen, auch als Frau. Du kannst dem Herrn Jesus Christus mit ganzer Hingabe nachfolgen. Selbst wenn dein ganzes Umfeld dagegen spricht. Verstehst du? J.C. Ryle kommentierte einmal diese Stelle so. Die Mutter einer großen Familie mit begrenzten Mitteln mag sagen, dass sie keine Zeit für den Glauben hat. Eine Frau eines gottlosen Ehemannes mag sagen, dass sie sich nicht traut, den Glauben anzunehmen. Die junge Tochter weltlicher Eltern mag sagen, dass es für sie unmöglich ist, irgendeinem Glauben zu haben. Die Magd, mitten in unbekehrter Gefährten, mag sagen, dass ein Mensch in ihrer Stellung dem Glauben nicht nachgehen kann. Aber sie alle liegen falsch, und zwar ganz falsch. Bei Christus ist nichts unmöglich. Lass sie doch noch einmal nachdenken und ihre Meinung ändern. Lass sie mutig beginnen im Glauben in der Stärke Christi und ihm vertrauen, was die Konsequenzen betrifft. Hast du gehört? Wie schwierig es auch sein mag in deiner Situation. Folge Jesus Christus ganz und vertraue ihm, was die Konsequenzen angeht. Johanna tat es. Sogar eine Frau aus einem reichen Umfeld. Wie schwer ist es, dass ein Reicher eingeht in das Reich Gottes, heißt es in der Schrift. Aber Christus sagt dann in Lukas 18, lesen wir das, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und so rettet Christus diese Frau. Johanna, das bedeutet, Gott ist gnädig. Und das durfte sie erleben. Und so dient sie lieber diesem ewigen König Christus als diesem irdischen König Herodes. Und auch sie war treu bis ans Ende. Auch sie stand am leeren Grab und begegnete dem auferstandenen Herrn. Und dann wird noch eine Frau erwähnt. Susanna. Ihr Name bedeutet Lilie. Lilie. Und sie ist in der Tat eine Lilie in diesem wunderschönen Garten Jesu Christi. Einer von den Gläubigen. Einer von den Auserwählten. Wir wissen nichts über sie, außer das Wenige, was wir hier lesen. Aber was wir lesen, das reicht. Also weder wird von ihr gesagt, dass sie ganz am Boden lag, wie Maria Magdalena, noch wird gesagt, dass sie ganz oben war in der High Society, wie Johanna. Vielleicht war sie eine ganz normale Frau mit einer ganz gewöhnlichen Geschichte. Und wir wissen nicht viel, aber was wir wissen ist, dass sie Christus folgte und das ist genug. Und die Tatsache, dass ihr Name hier erwähnt wird, kann uns darauf schließen lassen, dass sie später in der Gemeinde eine bekannte Rolle hatte. Also dass sie viel gedient hat und sehr hoch geachtet war bei den Christen, dass Lukas sie hier beim Namen erwähnt, mit Namen erwähnt. Und auch sie war von Anfang an dabei und ehrte den Herrn Jesus Christus durch ihr Leben. Und wenn ich so den Namen Susanna höre, dann muss ich auch denken an die Frau von Charles Haddon Spurgeon. Und ihr wisst, ich erzähle gerne und viel über Charles. Und häufig schauen wir uns einfach nur an, was dieser Mann vielleicht wie eine Wirkung hatte und wie er gesegnet war und ja, wie er ein Glaubensheld war für uns. Aber bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass hinter diesem Prediger eine starke Frau stand. Ohne sie, ohne ihre immense Unterstützung, was sie nicht alles getan hat, wäre er nie so ein einflussreicher Prediger gewesen. Sie war ihm eine große Hilfe. Darum lest gerne einmal diese kurze Biografie, die es auch im Deutschen gibt, über Susanna Spurgeon und was sie für ein Segen war für ihren Mann. Diese Susanna Spurgeon lebte wie diese Susanna hier für den Herrn. Susanna, eine Lilie, die blüht zur Freude und zur Ehre des Herrn. Und von solchen Frauen gab es noch andere. Es heißt hier in Vers 3, und viele andere. Also in Vers 3. Und in Vers 2 hatten wir gelesen, und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt wurden. Das heißt, da gab es einige Frauen, die hatten heftige Erfahrungen, Dämonenaustreibungen und Heilungen. Aber da waren noch viele andere Frauen dabei, die vielleicht diese spektakulären Dinge selber gar nicht erfahren hatten. Und vielleicht bist du auch eine Schwester, die jetzt keine besonders spektakuläre Bekehrungsgeschichte zum Beispiel zu berichten hat. Vielleicht bist du auch jemand, der gar nicht so im Vordergrund steht und dessen Name vielleicht gar nicht so oft genannt wird und bist vielleicht unauffällig eher im Hintergrund. Und das ist völlig in Ordnung. Der Herr kennt dich. Uns wird berichtet, es waren viele Frauen und glückselig sind sie. Denn er hat sie gerettet und er hat sie hineinversetzt in sein ewiges Königreich, wo sie eine große Rolle spielen. Was taten denn diese Frauen? Was taten sie für Christus? Ich meine, sie waren doch keine Apostel. Also sie wurden nicht ausgesandt, um zu predigen in den Städten und Dörfern. Ja, aber dennoch taten sie etwas Großes, etwas Gewaltiges. Wir erfahren hier tatsächlich, sie trugen diesen Dienst. Ja, richtig gehört. Sie trugen diesen ganzen Predigtdienst. So ist es in Vers 3. Also und Johanna, die Frau des Chuzer, des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Also was taten die Frauen? Sie dienten ihnen mit ihrer Habe. Das heißt, diese Frauen hatten ein gewisses Vermögen. Sie hatten Hab und Gut, manche von ihnen vielleicht mehr, manche weniger. Aber sie taten eins. Sie setzten das ein, was sie hatten, damit Christus und die Apostel ihren Reisedienst, das heißt ihren Predigtdienst, ausüben konnten. Sie trugen diesen Dienst mit. Also sie hätten sich schicke Kleider kaufen können, kostspielige Parfüms in Alabasterflaschen, wie wir gelesen haben, oder Goldschmuck oder Perlen oder was sonst auch immer. Doch sie investierten nicht in Prestige, sie investierten in die Predigt des Herrn Jesus Christus und die Predigt der Apostel. Sie dienten ihrem Retter, dass er überall lehren konnte, dass diese Männer sich konzentrieren konnten auf den Predigtdienst. Sie hatten ja selbst unendlich viel empfangen, also gaben sie auch viel. Denn wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und ihr Lieben, das ist zunächst einmal ein großes Vorrecht, eine Gnade, dass man sich überhaupt so an den Dienst des Herrn Jesus Christus beteiligen darf. Denn du meinst doch wohl nicht wirklich, dass der Herr Jesus Christus darauf angewiesen ist, dass irgendjemand ihn materiell oder finanziell unterstützt. Also er vermehrt Brot und Fische und speist abertausende Menschen dadurch. Er verwandelt Wasser zu Wein, er lässt Petrus Geld in den Mund eines Fisches finden. Er ist doch selbst der Schöpfer und Erhalter dieser Welt. Er ist auf nichts und niemanden angewiesen. In Apostelgeschichte 17 heißt es über den Herrn, Vers 25, dass Gott nicht von Menschenhänden bedient werden muss, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst doch allem Leben und Odem und alles gibt. Das heißt, von Christus kommt alles. Er schenkt alles zum Leben. Er erhält das Universum durch seine Kraft. Aber es gefiel dem Herrn, Mensch zu werden, ein Mensch zu werden, der hungert, der dürstet, der Verpflegung braucht. Und somit gab er den Menschen dieses Vorrecht, ihm zu dienen. Er gewährte den Menschen, dass sie ihm Liebe zeigen und ausdrücken durften, dass sie sich um ihn kümmern konnten. Was für ein Vorrecht. Es ist ein Geschenk, ein Gnadengeschenk. Er selbst hatte es gar nicht nötig. Doch er schenkt den Menschen diese Gelegenheit, in denen er kommt, ein Mensch zu werden. Und diese Frauen, sie bedienten Christus und seine Apostel durch ihren Besitz. Sie versorgten ihn mit Essen und Trinken, vielleicht mit einem Schlafplatz oder irgendetwas sonst, was angeschafft werden musste, was bezahlt werden musste. Christus selbst hat ja keine Gage bekommen für seinen Predigtdienst. Er predigte nicht, um Geld zu machen. Aber die Frauen kümmerten sich um Christus und um die Apostel, dass dieser Dienst getan werden kann. Das heißt, sie dienten mit Hingabe, aufopferungsvoll und selbstlos. Sie dienten mit dem, was doch eigentlich ihnen selbst gehörte. Nein, aber sie gehörten nun dem Herrn Jesus Christus. Und so musste auch ihr Geld und ihr Vermögen dem Herrn dienen. Und im Heiligen Geist war es wichtig, dass wir von diesen Frauen hören, dass sie ihren Namen kennen, dass sie nicht vergessen, was sie getan haben. Ihr Dienst ist darum nicht minderwertig, auch nicht nebensächlich oder gar bedeutungslos. Nein, im Gegenteil, ihr Dienst ermöglichte den Dienst des Christus und der Apostel. Sie trugen diesen Dienst mit. Und hier siehst du, der Herr schätzt ihren praktischen Dienst und er ehrt sie. Das heißt, die Gemeinde Jesu, durch das, was wir hier lesen, soll diese Frauen und auch alle anderen Frauen, die dienen, in Ehren halten. Und so auch bei uns. Es sind viele Frauen in unserer Mitte, die sehr viel dienen, an sehr vielen Stellen mit Hingabe, damit eben der Lehrdienst getan wird, damit wir das alles tun können, was wir tun. Und wir danken dem Herrn für euren Dienst. Aber viel wichtiger ist, der Herr sieht es und der Herr schätzt es und der Herr ehrt euch dafür und der Herr lohnt euch dafür. Darum lasst uns niemals gering denken über den Dienst der Frau, sondern Hochachtung haben vor dem Beitrag, den sie leisten, denn es ist ein wichtiger Beitrag in dem Reich Gottes. Und ihr, liebe Schwestern, eifert diesen Frauen nach. Folgt ihrem Vorbild. Dient dem Herrn Jesus, wie ihr nur irgendwie könnt. Seid ganz dabei. Mit ganzer Hingabe. Dient dem Herrn. Und selbst wenn du sagst, aber ich habe so, ja, wer bin ich schon? Schau dir meine Vergangenheit an, wo ich herkomme. Schau mal, du kannst besessen gewesen sein mit 7 Dämonen. Die ist gute Nachricht für schlechte Menschen. Hier ist Vergebung, ein neues Leben in dem Reich Gottes. Hier kannst du, egal wie deine Vergangenheit aussieht, zu einer geehrten, hochgeachteten Schwester werden in dem Königreich Gottes. Ein treues und wertvolles Vorbild für die ganze Gemeinde Jesu. Darum geh diesen Weg. Vergiss, was da hinten liegt. Strecke dich aus und diene der Gemeinde. Und der Herr sieht es, die Gemeinde Jesu ehrt es und du hast ewigen Lohn. Nun, vielleicht sagst du, ich wünschte, ich könnte dem Herrn Jesus Christus heute noch so dienen und ihm folgen. Nun, dann denke daran, was wir in Matthäus 25 lesen. Da heißt es, Da wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Und dann heißt es, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also Werke der Liebe, die getan werden, auch an den geringsten Glaubensgeschwistern hier in unserer Mitte zum Beispiel und auch an anderen Orten, wird dem Herrn Jesus Christus selbst getan. Das heißt, du kannst das Gleiche tun, wie diese heiligen Schwestern es getan haben, als sie dem Herrn Jesus Christus dienten. Es ist nicht weniger, verstehst du? Was auch immer du tust an einem Bruder oder eine Schwester, wie du dienst, wie du dich einsetzt, du tust es an dem Herrn Jesus Christus selbst. Darum diene. Gib. Setz dich ein, sei ein Segen mit deinem Hab und Gut, mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, mit deiner Hingabe und du tust einen Dienst zum Segen für das Königreich Gottes. Dein Kümmern, dein Einsatz ist gefragt und geschätzt. Und das alles tu aus Liebe zu Jesus, wie diese Frauen. Also diese Frauen haben so viel erlebt, so viel Gnade und darum tun sie es. Diese Frauen hätten doch so viel anderes tun können mit ihrer Zeit, als durchs Land zu reisen, von einem Ort zum anderen, um den Predigtdienst zu unterstützen. Nein, aber sie haben so viel Liebe, so viel Gnade empfangen, also wollen sie Christus lieben. Er hat sie aufgenommen in sein ewiges Königreich, aus Gnade. Und so wollen sie nichts anderes tun, als für dieses Königreich zu arbeiten. Ihr Lieben, das ist die gleiche Liebe, die auch uns Männer motivieren soll, ihm zu folgen, ihm zu dienen und für ihn zu arbeiten und alle unsere Zeit zu investieren für sein Königreich. Darum lasst mich jetzt kurz am Ende noch einmal darauf hinweisen, was das eigentlich für eine frohe Botschaft ist. Denke daran, was es dem Herrn Jesus Christus gekostet hat, dass Menschen wie Maria Magdalena, eine Besessene, Menschen wie Johanna oder Susanna und so viele andere Frauen und auch diese Männer, die Apostel, ja und du und ich, dass wir Sünder Teil dieses ewigen Königreiches Gottes werden dürfen. Was hat es dem Herrn Jesus Christus gekostet, damit wir so eingehen dürfen in sein ewiges Königreich und das Vorrecht haben, ihm zu dienen und bei ihm zu sein in Ewigkeit? Christus war ganz und gar im Leid, auf dass ich ganz und gar in Freude sei. Er wurde hinausgestoßen, auf dass ich hineingebracht werde. Er wurde zertreten wie ein Feind, auf dass ich als Freund willkommen geheißen werde. Er wurde dem Schlimmsten der Hölle ausgeliefert, auf dass ich das Beste des Himmels erlange. Er wurde entblößt, auf dass ich bekleidet werde. Er wurde verwundet, auf dass ich geheilt werde. Er war durstig, auf dass ich trinke. Er wurde gequält, auf dass ich getröstet werde. Er erlitt Schande, auf dass ich die Herrlichkeit erbe. Er war in Finsternis, auf dass ich ewig Licht habe. Mein Heiland weinte, auf dass jede Träne von meinen Augen abgewischt werde. Er seufzte, auf dass ich endlos singe. Er ertrug alle Schmerzen, auf dass ich unendliches Wohlergehen habe. Er trug eine Dornenkrone, auf dass ich eine Krone der Herrlichkeit trage. Er senkte sein Haupt, auf dass mein Haupt erhoben werde. Er war ein Ausgestoßener, auf dass ich willkommen geheißen werde. Er schloss seine Augen im Tod, auf dass meine Augen die unverhüllte Herrlichkeit bestaunen werden. Er starb, auf dass ich ewig lebe. Gepriesen sei unser Herr und König, der Herr Jesus Christus. Amen.